HR Info. Netzwelt.
Zwei Flugzeugabstürze, viele Tote und ein PR-Desaster. Der Flugzeughersteller Boeing steht seit den Unfällen mit zwei Boeing 737 MAX gehörig unter Druck. Die Flieger stehen am Boden. In beiden Fällen führte eine Kette aus Fehlern in Soft- und Hardware der Maschinen dazu, dass erfahrene Piloten falsch reagierten und kaum eine Chance hatten, die trudelnden Flieger vor dem Absturz zu retten. Immer mehr Computer im Cockpit, immer mehr Sensoren. Wird digitales Fliegen zur Belastung oder hilft es den Piloten? Waren die Abstürze nur eine unglückliche Verkettung von Problemen oder Folge schlechter Schulung? Das Thema heute in HR Infonetzwelt mit Udo Langenohl und
Roman Warschauer.
Zwei Abstürze, viele Tote. Was sich in den vergangenen 1,5 Jahren rund um die Boeing 737 MAX ereignet hat, fasst Jonas Schulte zusammen.
Der Absturz des Lion Air Fluges 610.
29. Oktober 2018. In der indonesischen Hauptstadt Jakarta startet um 6.20 Uhr Ortszeit Flug 610 der Gesellschaft Lion Air. An Bord des Fluges mit Ziel Pangkal Pinang auf der Insel Bangka sind 181 Passagiere und 8 Besatzungsmitglieder. Die Maschine ist eine fast fabrikneue 737 MAX des Herstellers Boeing, die erst 2,5 Monate zuvor ausgeliefert worden war. Pilot und Copilot sind mit 6.000 bzw. 5.000 Flugstunden erfahrene Mitarbeiter der Airline. Nur 13 Minuten nach dem Start verschwindet die Maschine vom Radar der Flugsicherung. 34 Seemeilen vor der Küste Javas ist der Flieger ins Meer gestürzt. Keiner an Bord hat das Unglück überlebt. Wenige Stunden zuvor hatte das Flugzeug schon ein nicht näher beschriebenes technisches Problem gemeldet. Sensoren und Software des Fliegers hatten Daten gemeldet, die nicht logisch zueinander passten. Am 7. November 2018 veröffentlicht die US-Luftfahrtbehörde FAA aufgrund der ersten Ergebnisse des Unfalls eine sogenannte Lufttüchtigkeitsanweisung für die Boeing-Flugmodelle 737 MAX 8 und MAX 9. Die Airlines werden aufgefordert, ihre Flugzeughandbücher binnen 3 Tagen entsprechend einem von Boeing veröffentlichten Sicherheitsbulletin zu aktualisieren. Darin steht, wie Piloten mit fehlerhaften Daten des Anstellwinkelsensors umgehen sollen. Zum ersten Mal wird bekannt, dass der Hersteller Boeing ein System mit dem Namen MCAS eingebaut hat. Soft- und Hardware arbeiten hier an der sogenannten Trim-Automatik zusammen.
Der Absturz des Ethiopian Airline-Fluges 302.
10. März 2019 um 8.38 Uhr startet in Addis Abeba Flug 302 der Ethiopian Airlines mit Ziel Nairobi. An Bord 149 Passagiere und 8 Besatzungsmitglieder. Nur 6 Minuten nach dem Start bricht der Funkkontakt zur Maschine ab. Die Boeing 737 MAX stürzt rund 60 Kilometer östlich des Flughafens ab. Alle Menschen an Bord sterben. Die Absturzstelle ist ein riesiger Krater. Das deutet darauf hin, dass der Flieger nahezu senkrecht auf dem Boden aufschlug. Relativ schnell wird als Ursache ein defekter Anstellwinkelsensor vermutet. Schließlich stellt sich heraus, dass der Fehler dazu führte, dass das MCAS-System verwirrt war. Die Software interpretiert die falschen Daten als einen bevorstehenden Strömungsabriss. In der Folge wird das Flugzeug mehrfach in Richtung Boden gesteuert. Die Piloten sind von den widersprüchlichen Angaben überfordert. Schnell wird klar, die beiden Unfälle mit zahlreichen Toten haben unübersehbare Parallelen. Das Zusammenspiel aus einer neuen Software zur Fluglagenregelung und defekten Sensoren bringt die Piloten aus dem Tritt. Sie können nicht mehr eingreifen, als unlogische Daten nicht mit der Fluglage zusammenpassen. In der Folge gerät Boeing massiv unter Druck und schließlich ergeht weltweit ein Flugverbot für die Maschinen der 737 MAX-Reihe, in denen das MCAS-System eingebaut ist. Boeing arbeitet seitdem fieberhaft daran, die Softwarefehler zu beseitigen. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, wie der Hersteller versuchte, Details der Probleme mit dem Flieger vor der Öffentlichkeit geheim zu halten und wie man bemüht war, offenbar aus Kosten- und Imagegründen, die Airlines hinreichend über die Veränderungen an dem Flieger zu informieren. Vor dem Sommer 2020 rechnet niemand in der Branche damit, dass dieses Flugmuster wieder zugelassen wird.
Jonas Schulte mit einer Chronologie der Ereignisse um die Abstürze zweier Boeing 737 MAX. In HR Infonetzwelt kümmern wir uns heute um Probleme mit Hard- und Software an Bord von Flugzeugen. Heute mit Udo Langenohl und
Roman Warschauer. Ja, Computer haben unseren Alltag verändert, ob im Büro, zu Hause, in der Schule, im Auto oder eben auch im Flugzeug. Elektronische Systeme sollen die Arbeit effizienter, schneller, komfortabler und dann eben vor allem im Flugzeug auch irgendwie sicherer machen. Piloten werden immer stärker von Computern unterstützt. Teilweise nehmen die Systeme den Menschen sogar die Entscheidung ganz ab. Die Veränderung sieht man dann schon beim Blick ins Cockpit. Seit den späten 80er Jahren wandelten sich die Arbeitsplätze, die Piloten, vom sogenannten Uhrencockpit hin zum Glascockpit. Also klassische Instrumente wurden von Computerdisplays immer mehr abgelöst. Das bedeutet natürlich auch eine Umstellung für Piloten, kann ich mir vorstellen. Und einer, der die Entwicklung im Cockpit hautnah mitbekommen hat, ist jetzt bei uns im Studio, Hans Rahmann.
Herr Rahmann, Sie sind zuletzt vor Ihrer Pensionierung vor rund 9 Jahren als Kapitän eine 747 geflogen von Boeing, also diesen berühmten Jumbojet. Aber nach Ihrer Ausbildung waren Sie erstmal Co-Pilot. Auf welchem Flugzeugtyp haben Sie denn Ihre ersten Flugstunden im Dienst absolviert?
Ja, das war die Boeing 727, ein dreistrahliges Flugzeug, Kurz- und Mittelstrecke. Und dann habe ich nach 7,5 Jahren gewechselt auf die 747-200, ein Dreimann-Cockpit noch. Und dann bin ich gewechselt auf die 737 ins Kapitänstraining und dort 15 Jahre im Zweimann-Cockpit geflogen bis zur 747-400. Die letzten 5 Jahre auch das ein Zweimann-Cockpit.
Dreimann-Cockpit, da war noch ein Ingenieur mit an Bord, ne?
Korrekt, da war ein Ingenieur mit an Bord und während der Ausbildung, unsere Streckenerfahrungsflüge, habe ich sogar noch mit Navigator auf der 707 in Richtung USA gemacht.
Also richtig schön mit Papierkarten, ne?
Mit Papierkarten und mit allem drum und dran, ja. Also ich habe noch Karten falten gelernt. Das hilft mir natürlich beim Autofahren, wenn das Navi kaputt ist.
Und der Ingenieur, den gibt es eben heute nicht mehr an Bord. Das war dann schon das erste Opfer des Computers sozusagen, kann man das sagen?
Ach, ich würde sagen, mit Analogcomputern und überhaupt mit Anzeigen ging das schon früher los. Wir hatten ja früher noch Navigatoren an Bord. Und dann die Flugingenieure und ganz früher waren es ja noch mehr, wie spät noch in den 80er, 90er Jahren noch bei den russischen Flugzeugen, die sogar noch Übersetzer dabei haben und auch noch jemand vom KGB. Also da ist noch mal eine ganz andere Atmosphäre im Cockpit gewesen.
Also das war sozusagen noch das klassische Uhrencockpit ohne viel elektronischen Schnickschnack, kann man das so sagen?
Ja, würde ich sagen. Also wir haben auf der 727 dann die Umwandlung von analog zu digital vollzogen. Das war ein schwieriger Schritt, weil das da diese Schnittstelle sehr problematisch war. Aber Computer grundsätzlich, wenn man Rechenmaschinen nimmt, hatten wir auch früher schon.
Mhm. Sie haben jetzt gesagt, das sei problematisch gewesen. Was war denn da so problematisch daran? Der Umstieg ja vom klassischen Steuerhorn und
Nein, ich meine jetzt nur die Instrumente, also der Autopilot, insbesondere vom analogen Autopiloten zum digitalen Autopiloten. Ja, also der Flugingenieur ist ja dadurch rausgekommen, dass wir Autopiloten bekamen, die ausgesprochen gut waren und sehr gut geregelt haben und dass wir die gesamten Instrumente nach vorne packen konnten in die Displays. Das war in den 70er, 80er Jahren entwickelt worden und führte dazu, dass der dritte Mann im Cockpit eigentlich nichts mehr zu tun hatte, weil die anderen beiden vorne Entscheidungsträger doch in der Lage waren, die Systeme zu überblicken. Das hatte auch einen großen Vorteil. Es war damals, waren sehr viele Unfälle passiert aufgrund fehlender oder falscher Kommunikation im Cockpit. So 60-70%. Das war in der Gegend war das der Fall. Mhm. Und da hat sich dann innerhalb der Kommunikation im Cockpit und der Hierarchie etwas verändert, was sich sehr positiv ausgewirkt hat auf die Fliegerei. Dem Co-Piloten wurde mehr Vertrauen und mehr Kompetenz zugesprochen und die haben das auch übernommen. Durch diese Entwicklung, die zusammen mit den Computern eingeführt wurde, war es ein sehr positiver Effekt auf die Luftfahrt.
Das heißt, da ging es dann vor allem erstmal darum, einfach die Informationen besser und direkt den beiden Piloten dann zur Verfügung zu stellen und vielleicht auch schon in aufbereiteter Form irgendwie.
Richtig. In diesem Bereich wurde also auch sehr viel geforscht im Human Factors Bereich. Zum Beispiel hatten wir eine ganze Reihe im Uhrenladen noch Instrumente. Wenn die ausfielen, dann war die Anzeige zentriert. Also jemand, der unter Stress eine solche Anzeige fliegt, der bekam das vielleicht gar nicht mit, weil so ein kleines rotes Flaggensymbol da kam und das war's. Bei den neueren Instrumenten konnte das ganze Instrument verschwinden. Das heißt, sie konnten gar nicht mehr danach fliegen. Als ein Beispiel für eine positive Auswirkung dieser Computertechnologie.
Aber gab es denn damals, als Sie auf der 727 angefangen haben, gab es da schon Systeme, elektronische Systeme, die Ihnen wirklich schon Entscheidungen abgenommen haben oder teilweise das Fliegen übernommen haben, also sowas wie ein Instrumentenlandesystem, das gab es ja schon deutlich vorher. Aber gab es da schon sozusagen den nächsten Schritt über ja, Assistenzsysteme, die wirklich schon aktiv
eingreifen?
Naja, durchaus.
Der Autopilot ist ja so ein System. Mhm. Und mit dem Autopiloten konnten wir bis auf sehr geringe Höhen und sehr schlechte Nebelsichten runterfliegen. Und die Landung wurde dann später auch sogar automatisiert. Und das war dann der nächste Schritt sozusagen. Aber das war alles noch eine sehr starke Einbindung der Piloten.
Wie haben Sie sich damals gefühlt, als das umgestellt wurde vom Analogen zum Elektronischen, als die Computer ins Cockpit gewandert sind? Was für eine Umstellung war das für Sie in Ihrer Arbeit?
Naja, ist das natürlich ein bisschen Skepsis, man hinterfragt. Aber in der damaligen Zeit hatten wir noch sehr viel Unterricht und sehr viel Bücher. Also wir wussten, wie die Systeme funktionieren, relativ genau, und konnten mit denen umgehen. Und von daher haben wir uns eigentlich recht gut gefühlt, weil die Arbeitserleichterung, die war spürbar. Und der Sicherheitsgewinn war auch spürbar. Also insofern, ich habe mich persönlich, sollte man vielleicht so sagen, ich habe mich persönlich eigentlich sehr wohl gefühlt damit.
Das heißt, Sie haben diesen Systemen von Anfang an relativ großes Vertrauen entgegengebracht?
Sobald wir sie kannten und unsere Erfahrungen damit gemacht haben. Ne? Also das gehört dazu.
Genau, Sie haben es zweimal schon erwähnt. Sie haben das System verstanden. Das ist wahrscheinlich ganz zentral, dass es nicht eine Blackbox ist, in der man nicht weiß, was passiert, sondern der Pilot muss verstehen, warum trifft der Computer möglicherweise eine Entscheidung, die ich vielleicht im ersten Moment nicht so treffen würde oder nicht verstehe.
Richtig. Die Philosophie war damals ja, und das hat sich bis heute noch zum großen Teil reingetragen, dass Ihnen nicht angezeigt wurde, was noch funktioniert, sondern es wurde ihnen angezeigt, was nicht mehr funktioniert. Und sie mussten also da Schlüsse ziehen aus dem, was nicht mehr funktioniert oder was noch funktioniert. Also Redundanzen musste man selber sich schaffen und dabei haben diese Systeme sehr geholfen. Heute ist es so, dass viele Kollegen, die Probleme hatten, im Cockpit erstmal gar nicht wussten, wie sollen wir das analysieren. Mhm. Weil es wird ihnen nur angezeigt, was nicht funktioniert. Es wäre schöner, wenn Ihnen angezeigt würde, was noch funktioniert, und dann können Sie damit auch arbeiten.
HR Info, Netzwelt.
Haben Sie in Ihrer Fliegerkarriere mal ein Erlebnis gehabt, eine Situation, von der Sie heute sagen würden, Mensch, da bin ich aber froh gewesen, dass der Computer mit an Bord war, der hat mir geholfen, aus dieser schwierigen, aus der kritischen Situation rauszukommen?
Ach ja, eine ganze Reihe Situationen. Das ist eigentlich täglich Brot, dass man sich auf die Systeme verlässt, die man kennt und die man entsprechend einrichtet. Also so wie es früher war, dass man eine Standardübung hatte, was ja heute dann auch wieder einkommt, dass man den Autopiloten, den Autoschrottel, also das automatische Gashebelsystem, dass man es komplett ausschaltet, um sozusagen von Hand zu fliegen. Das ist mittlerweile Standard und dann baut man das aber wieder auf. Sie müssen ja noch weiterfliegen und ankommen. Und wie gesagt, das Einzige, was mir jetzt so ein bisschen gefehlt hat in letzter Zeit, wenn ich die Unfallberichte gelesen habe, ist, dass die Kollegen nicht wussten, was funktioniert eigentlich noch und womit können wir arbeiten. Vielleicht kommt es, man muss schauen.
Ist das, was mit den beiden 737 Max von Boeing passiert ist, genauso eine Situation gewesen, wo die Piloten an Bord gesagt haben, mein Gott, was passiert hier eigentlich? Wir verstehen nicht mehr, was die Maschine gerade macht. Sollen wir da jetzt eingreifen oder überlassen wir lieber der künstlichen oder Pseudo-KI, der künstlichen Intelligenz in den Computersystemen die Hoheit?
Nach allem, was wir wissen bis jetzt, waren die Kollegen, die dort geflogen sind, über das System nicht informiert. Und zwar nicht in dem Sinne, dass man sagen könnte, die haben es beherrscht. Sie haben keine Simulatorstunden gehabt, sie haben angeblich eine elektronische Einweisung gehabt. Da ist sehr die Frage, ob das es hat offensichtlich nicht ausgereicht, sagen wir es mal so. Ob das die einzige Ursache war, weiß ich jetzt nicht, denn sonst wüssten wir ja, wie es weitergeht mittlerweile. Also da Boeing arbeitet ja Tag und Nacht daran, um das Ganze zu entschärfen, respektive in Ordnung zu bringen. Und wenn das nur diese Sache gewesen wäre, dann würde ich sagen, dann hätten sie es schon längst gepackt. Aber sie haben es ja gerade verlängert und da muss man mal schauen, was rauskommt.
Auf der anderen Seite, trotz oder vielleicht gerade wegen der vielen Computersysteme, die mittlerweile in den modernen Flugzeugen eingebaut sind, ist Fliegen ja so sicher wie nie. Es wird immer mehr geflogen und es gibt verhältnismäßig wenig Unfälle. Jetzt könnte man ja annehmen, wenn man weiter neue Systeme einbaut, dann wird es weiterhin sicher. Ist irgendwann aus Ihrer Sicht da mal ein Grad an Automatisierung und Assistenzsystemen erreicht, die dann mit denen dann auch ein Pilot nicht mehr umgehen kann? Weil er muss ja diese ganzen Systeme kennen und er muss wissen, wie sie sich möglicherweise verhalten oder wie sie sich auch falsch verhalten.
Ja, das wäre wahrscheinlich bei der Masse an Systemen, die mittlerweile verbaut sind, eine Illusion zu meinen, dass das alle Piloten könnten. Das ist ja auch das Problem der Industrie, dass sie unheimlich wächst und dabei fachlich qualifizierte Menschen braucht, vorne im Cockpit. Ich würde sagen, wegen der Systeme fliegen wir heute so sicher wie nie zuvor. Wir sind ja beispielhaft. Also Sie können die OP-Säle nehmen, Sie können alles können Sie nehmen, Autos andere Systeme, Atomkraftwerke, Kernkraftwerke, alles. Die sind lange nicht so sicher wie die Luftfahrt, ja? Weil in der Luftfahrt eben halt extrem gute Systeme dahinterstehen. Und solange sie unterstützende Systeme sind, ist es auch eine Angelegenheit, wo ich sagen würde, ja, toll, dass das so gekommen ist und dass wir damit leben können. Mhm. Nur die Frage ist, was ist jetzt angemessen? Also in welchem Bereich schaffe ich es, die Piloten so zu informieren und so einzusetzen, dass sie die Kontroll- und Übernahmefunktionen, für die sie vorgesehen sind, dann auch wahrnehmen können. Ja, also sie nicht zu informieren über ein System, das in meiner eigenen Firma bereits Kritik ausgesetzt ist, vom Chef-Testpiloten, ist natürlich also schon ziemlich fahrlässig.
Sie haben eben einen wichtigen Begriff benutzt. Sie haben unterstützende Systeme gesagt. Im Vorgespräch haben wir festgestellt, es wird darüber nachgedacht, tatsächlich in der Fliegerei One-Pilot-Flieger auf die Menschheit loszulassen, wo wirklich nur noch ein Pilot an Bord sitzt. Und es wird sogar noch weitergedacht. Man denkt über autonomes Fliegen nach, also Maschinen, die komplett ohne Pilot an Bord unterwegs sind, so ähnlich wie beim autonomen Fahren. Halten Sie das für eine verrückte Zukunftsvorstellung oder ist das vielleicht tatsächlich eines Tages mal etwas, was uns begegnen wird?
Naja, in Teilbereichen wird ja sozusagen autonomes Fliegen oder Fahren bereits gemacht, wo ich also die gesamte Fliegerei einem Autopiloten und den Systemen übergebe und ich überwache es nur noch. Der größte Teil der Langstreckenflüge wird so durchgeführt. Insofern denke ich, dass das Denken der Ingenieure, völlig aufs autonome Fliegen zu gehen, natürlich sehr konsequent ist. Ich persönlich halte es für eine gesellschaftliche Frage, was die Gesellschaft akzeptiert an Absturzwahrscheinlichkeiten. Wir werden nie 100%ige Sicherheit haben. Und das Problem mit den Computersystemen ist folgendes. Sie haben ein Environment, eine Umgebung in der Fliegerei, die ist ein offenes System. Beim geschlossenen System können Sie mit künstlicher Intelligenz alles schaffen. Sie können sogar Go- und Schachweltmeister werden mit einem geschlossenen System. Aber wenn Sie dem einen Spieler, der als Mensch auf der anderen Seite sitzt, wenn der das Pferd nicht zwei vor und ein zur Seite, sondern einfach drei vor und ein zur Seite setzt, dann ist das ganze Spiel vorbei für den Computer, das kann er nicht hacken. Der Mensch kann das aber. Ja, wenn dem ein Mensch gegenüber sitzen würde, dann würde er sagen, Moment, ändern wir gerade die Regeln, ja, und ihm auf die Hand klopfen. In der Fliegerei, wie im täglichen Leben und auch bei den Autos, die autonom angeblich fahren können, kriegen sie das auf dem normalen Straßenverkehr nicht hin. Das kriegen sie in der Fliegerei letztendlich auch nicht hin. Mit einer 100%igen Sicherheit. Sie müssen immer davon ausgehen, dass in diesen offenen Systemen Dinge stattfinden, die sie so vorher nicht geplant hatten und nicht in irgendeiner Weise beherrschen konnten. Und der Hudson River oder der in Singapur, der A380 von Qantas, das waren alles Flüge, die nur deswegen sicher an Boden gebracht wurden, also mit allen Überlebenden, weil die Leute im Cockpit vernünftig, überlegt, sehr gebildet, sehr erfahren gehandelt haben. Also fragen Sie doch die Gäste, die hinten drin sitzen. Das wollen die haben vorne. Die wollen doch vorne einen haben, der ohne emotional in irgendeiner Weise verrückt zu werden, den Schalter umlegt und dann ist die Sache geritzt. Das ist das Bild, was die haben wollen. Und das liefern wir ja auch ab. Zum größten Teil, Gott sei Dank.
Das heißt, wenn sozusagen irgendetwas von den standardisierten Verfahren, die abgelegt sind in den Rechnern, total abweicht, dann muss auch die KI scheitern?
Die KI scheitert dann, weil sie nicht, sie interpoliert die Vergangenheit in die Zukunft, die KI. Mit riesen Datenmengen und das macht sie toll. Mit allem, was in der Vergangenheit gewesen ist. Aber das, was in der Zukunft auf uns zukommt, das schnallt sie nicht. Geht gar nicht, weil dafür hat sie gar keine Grundlage. Also wenn sie in ein Gewitter reinfliegen, als Beispiel, das gar nicht angezeigt wird vom Radar, ne? Im autonomen Fliegen, dann ist die Frage, wie reagiert jetzt die KI? Und da gibt es tausende von Szenarien, die sie aussuchen können, aber das eine Szenario, was nicht klappt oder was jetzt überraschend kommt, das kriegt die KI natürlich nicht hin. Und deswegen sage ich, der Begriff KI ist ja missverständlich. Es ist keine Intelligenz. Eine Intelligenz ist ein Erkenntnisprozess aufgrund von bestimmten neuen Ursachen. Das ist nur Wort zu Wort übernommen von dem amerikanischen Artificial Intelligence. Nur, dass Artificial Intelligence mit Intelligenz oft nichts zu tun hat, können Sie daran sehen, dass das CIA, Central Intelligence Administration, heißt. Ja? Also da sehen Sie das ganz deutlich. Das sind Menschen und schon ist das Problem da.
Das selbstfliegende Flugzeug, das ist noch Zukunftsmusik, zumindest das Passagierflugzeug, mal abgesehen von Drohnen. Aber um nochmal auf Ihre Karriere ganz kurz zurückzukommen, zum Schluss dann 747-400, dann schon natürlich deutlich moderner als die 727 am Anfang Ihrer Karriere. Aber Sie haben es auch vorhin gesagt, das war trotzdem noch ein Flugzeug, wo Sie am Ende das letzte Wort hatten und dass man wirklich noch mit der Hand fliegen konnte, sozusagen.
Ja, das gilt auch für die Flugzeuge, die wir heute haben. Ja, also es gilt auch für den A380, das gilt für A390, die ganze Airbus-Flotten und die Boeing-Flugzeuge. Es ist die Frage, wie gut die unterstützend tätig sind für ein Zweimann-Cockpit. Und da scheiden sich im Augenblick industriell die Geister. Die einen entwickeln das Zweimann-Cockpit optimal, aber dazu brauchen sie zwei Piloten auch. Und die anderen gehen über das One-Man-Cockpit in Richtung autonomes Fliegen, soweit es irgend geht. Wir dürfen nicht vergessen, die ganzen Drohnen, die autonom fliegen, die werden ja auch vom Boden aus gesteuert. Also da sitzt der Pilot sozusagen unten und hat mit den Problemen zu kämpfen, die normalerweise für Leute, die überrascht werden von irgendwelchen Situationen oben, zu kämpfen haben.
Jetzt sind Sie ja nicht nur ehemaliger Pilot, sondern Sie engagieren sich auch bei der Stiftung Mayday. Die hilft Piloten, Besatzungsmitgliedern, die in Not geraten sind, die auch psychisch vielleicht Probleme haben, etwa nach Unfällen oder nach gesundheitlichen Belastungen. Aus dieser Sicht helfen da Computersysteme in den Flugzeugen, die Piloten zu entlasten? Oder sind sie vielleicht eher sogar ein Problem, eine Zusatzbelastung, die dann auch mal zu einem Burnout-Syndrom führen kann beispielsweise?
Also das ist, glaube ich, sehr, sehr individuell. Da kann man das nicht über einen Kamm scheren. Es gibt Systeme, die also durchaus geholfen haben, in bestimmten Belastungssituationen den Kopf frei zu bekommen für eine Entscheidungsfindung. Es gibt aber auch die Situation, wo die Leute sich fragen, ja, was ist hier eigentlich los? Ja, und daran eigentlich in eine Stresssituation kommen, die sie sehr stark belastet, insbesondere hinterher. Also insofern würde ich sagen, gemischte Antwort, muss man ganz individuell auf den Einzelfall sehen. So betreuen wir auch. Also wir können hier nicht über einen Kamm scheren und wir führen darüber auch keine Statistik. Die meisten Fälle, die zu Belastungen führen, sind tatsächlich zwischenmenschliche Sachen, also Tod an Bord, Geburten und medizinische Notfälle und ähnliches. Und wenn Sie jetzt eine solche Sache haben und Sie müssen zu einem bestimmten Flugplatz ausweichen, um so schnell wie möglich einen Patienten als Passagier an den Boden zu bringen, ins Krankenhaus, dann helfen natürlich diese Systeme unheimlich. Sie haben sofort eine Anzeige, wo ist der nächste Flugplatz? Sie haben sofort eine Anzeige, was im Einzelnen für diesen Flugplatz gilt, an Landebahnen, an Wetter und so weiter und so fort. Und Sie können weltweit mittlerweile mit medizinischen Notdiensten sprechen. Das konnte man früher auch nicht. Da war man völlig auf sich gestellt. Also das sind ja auch Computer, die dahinter stecken. Insofern muss man sagen, es ist sehr, sehr viel passiert, ganz positiv. Und es ist von meiner Seite aus das Bedürfnis, da Entwicklungen zu unterstützen, die diese positiven Auswirkungen voll in Anspruch nehmen. Und die anderen, die uns überfordern, weil irgendjemand denkt, er könnte es noch besser machen oder hier wäre da noch ein Kinken zu holen, die würde ich ein klein wenig in den Hintergrund drängen wollen.
Das heißt, aus der Erfahrung heraus, die Sie bei Mayday gesammelt haben, im Gespräch mit den vielen Piloten und Crewmitgliedern, wenn weitere Systeme eingeführt werden, gibt es da etwas, einen Wunsch, den Sie gerne platzieren würden, wie man solche Systeme am besten gestaltet oder einführt oder was man tut und was man lieber sein lässt?
Mein Wunsch wäre, dass diese Systeme den sogenannten Human Factor sehr, sehr intensiv berücksichtigen und versuchen, Kommunikationsmittel uns bereitzustellen, die es schaffen, dass man möglichst gut und schnell eine Entscheidungsfindung tatsächlich bekommt und entsprechend Unterstützung auch bekommt. Also Unterstützung in jeder Beziehung. Ob das jetzt die Telefonleitung ist zu einem medizinischen Notfalldienst oder ob das die Kommunikation mit einem Technikzentrum ist, und zwar sofort, ohne jetzt groß wählen zu müssen, nur einen Knopf drücken und sich eine Vergewisserung holen. Oder ob es die Informationen vor dem Flug sind, die einem mundgerecht dargestellt werden, ja, und nicht 10 Seiten an sogenannten Notices to Airmen, wo man also alles sich raussuchen muss, was eigentlich kaputt ist. Solche Dinge, da denke ich, ist auch ein großer Sicherheitsgewinn zu verzeichnen in der Zukunft.
Ich habe Sie vorhin, bevor wir uns ins Studio gesetzt haben, noch gefragt, fliegen Sie eigentlich noch selber? Und da haben Sie gesagt, nee, mir viel zu voll. Hilft da vielleicht Elektronik, um ein bisschen mehr Platz zu schaffen? Oder müssen wir uns einfach damit abfinden, dass es über uns fürchterlich voll ist und für Privatpiloten und Segelflieger einfach kein Platz mehr da ist?
Mein Ansatz ist ja, man sollte eigentlich den Privatfliegern und den Segelfliegern Raum geben und so viel Raum geben wie möglich und zusehen, dass da keine Überkreuzungen sind, wenn es irgend geht. Und das betrifft natürlich noch viel mehr dieses ganze Gebiet mit den Drohnen. Ja, also das ist ja ein großes Problem und da hoffe ich, dass man da in Zukunft wirklich auch für die Privatflieger oder für die Polizeihubschrauber Lösungen findet, die das wirklich zulassen, dass wir vernünftig agieren können. Und ich halte den Luftverkehr gerade bei dem Bedürfnis, dass die Leute haben, sehr viel zu fliegen und auch gerettet zu werden, wenn sie auf der Autobahn einen Unfall hatten, das halte ich für wichtiger als irgendwelche Drohnen, die in den Nachbargarten spionieren.
Der Schritt vom analogen zum digitalen Fliegen, Hans Ramann hat ihn mitgemacht, geflogen erst auf der 727 und dann so langsam ins Digitale auf der 747, hat uns erläutert, wie diese Umstellungen waren, was es heute bedeutet, mit Computern zu fliegen. Vielen Dank für das Gespräch, schön, dass Sie da waren.
Ich danke auch.
HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist HR Info Netzwelt, heute mit Udo Langenohl
und Roman Warschauer.
Unser Thema, der fliegende Computer, Ärger mit Hard- und Software in Flugzeugen. Pilot, das muss ja nicht unbedingt gleich ein Beruf sein. Viele Menschen erfüllen sich den Traum von Fliegen einfach auch nur als Hobby, Segelflieger oder mit einer kleinen Sportmaschine. Das Ziel ist die Privatpilotenlizenz, kurz PPL.
Und unsere Kollegin Andrea Löffler aus dem Landtagsstudio in Wiesbaden, die macht gerade den Flugschein. Andrea, ich habe von dir Bilder gesehen, wie du zum Beispiel über den Frankfurter Flughafen mal selbst drüber geflogen bist und von oben auf die ganz großen Maschinen schauen konntest. Oder auch schneebedeckte Landschaften. Ist das für dich ein Traum, ein lang ersehnter Traum, den du dir damit erfüllst?
Absolut. Das ist bei mir dieser berühmte Kindheitstraum, den ja auch so viele andere haben. Fliegen hat mich schon immer fasziniert. Ich habe mir schon als kleines Mädchen immer vorgestellt und versucht zu erklären, wie denn diese schweren Maschinen da oben am Himmel da auch in der Luft bleiben können. Und dann durfte ich mit 7 Jahren auf einem Flugplatz fest mit einer Cessna mitfliegen. Und das fand ich dann so toll, dass da ab da stand dann für mich fest, so einen Flieger, den will ich später auch mal fliegen können. Und der Wunsch, der hat mich auch nie losgelassen, sondern ist mit den Jahren auch immer stärker geworden.
Du hast jetzt schon ein paar Stunden runter auf deiner Maschine. Ist denn das Fliegen in so einer kleinen Privatmaschine noch ziemlich viel Handwerk oder haben da Computer, elektronische Systeme auch schon in diesen kleinen Flugzeugen Einzug gehalten?
Also natürlich grundsätzlich eine völlig andere Welt als bei den großen Verkehrsfliegern. Aber es kommt eben auch auf das Flugzeug an. Da gibt es große Unterschiede, ob die zum Beispiel für den Sichtflug ausgerüstet sind oder für den Instrumentenflug. Und wenn man so eine Privatpilotenlizenz macht, so wie ich, dann gilt die erstmal für den Sichtflug. Und ich lerne zum Beispiel in einer Katana. Das ist ein Zweisitzer-Leichtflugzeug, 7 Meter lang, 10 Meter Spannweite. Und die hat natürlich Funk an Bord, die hat einen Transponder und die hat auch GPS. Aber das Fliegen an sich, also das Steuern und die Instrumente, das funktioniert völlig anders als in den großen Verkehrsmaschinen. Und zwar rein analog und rein mechanisch. Also ich steuere zum Beispiel den Flieger mit einem Steuerknüppel und den Fußpedalen. Und die sind direkt über Gestänge und Seilzüge mit den Rudern verbunden, ohne Hydraulik. Und auch die Anzeigesysteme, zum Beispiel Höhenmesser, Fahrtmesser, die sind auch rein mechanisch und analog, also alles sehr basic.
Da spürt man noch den Wind in den Händen
ganz
und
genau.
Den Füßen. Transponder, Andrea, sollte man vielleicht kurz erklären, weiß nicht jeder, was das ist?
Ja, das ist wie so eine Kommunikation, also so ein Signal, das man sendet, dass dann auch die Bodenfunkstellen auch wissen, wer ist man und wo ist man gerade zurzeit.
Noch steckst du ja in der Ausbildung. Die Kolleginnen und Kollegen, die Verkehrspiloten, die müssen auch immer wieder in den Simulator, auch wenn Sie schon Piloten sind, aber vor allem auch während der Ausbildung, da lernen Sie sehr viel. Das gibt's bei dir wahrscheinlich nicht. Trotzdem, wie digital ist denn so eine Ausbildung mittlerweile? Ich denke da noch an meinen Führerschein, da musste ich noch Papierzettel ausfüllen bei der Theorie. Wie ist das mittlerweile bei der Pilotenausbildung?
Ja, also es gibt schon gute Simulatorprogramme, auch für Hobbypiloten, zum Beispiel X-Plane oder auch von Microsoft. Da kann man das Fliegen auch von zu Hause aus üben. Mhm. Es gibt auch Programme, mit denen kann man zum Beispiel die Funknavigation üben, die verschiedenen Instrumente bedienen und dann schauen, wie hängt das alles zusammen, was passiert da, was verändert sich da wie. Aber es ist natürlich nicht dasselbe, wie im Flieger zu sitzen. Und in der Ausbildung im Flieger, da lernt man eben alles selbst zu machen. Auch die Navigation, auch wenn man ein GPS an Bord hat, denn das könnte ja auch mal ausfallen. Also ich lerne zum Beispiel, mich an Wäldern zu orientieren, an markanten Gebäuden, an Supermarktdächern oder Hochhäusern, Türmen zum Beispiel und die mit den Sichtflugkarten abzugleichen. Und ich lerne natürlich, per Funk navigieren zu können. Also es ist alles sehr oldschool. Mhm.
Um nochmal auf das Handwerk zurückzukommen, das hast du jetzt in deiner Ausbildung auch beschrieben. Das heißt aber tatsächlich auch die Maschine, mit der du fliegst momentan, auf der du ausgebildet wirst, da gibt es keinerlei irgendwie Automatisierung. Also da gibt es auch keinen Autopiloten oder so etwas
Nein.
in der Art.
Nein, auf gar keinen Fall. Dafür ist die gar nicht ausgerüstet und es geht ja auch genau um das Gegenteil. Also es geht ja auch ums Fliegen. Mhm. Also die großen Maschinen, die fliegen ja, die sind ja viel schneller natürlich und die fliegen nach ganz anderen Regeln und die fliegen auf richtigen Highways in der Luft und die müssen sie dann auch einhalten. Das wird dann auch, können sie dann auch einstellen und dann fliegen die einfach auf diesem Highway und es ist natürlich bei den Hobbypiloten eine völlig andere Welt.
Ich will das mal aufgreifen, was der Roman gerade gesagt hat mit dem Autopiloten. Moderne Verkehrsmaschinen, die können im Prinzip ja fast vollständig ohne das Zutun von Piloten fliegen. Denkbar ist es ja, dass es dann vielleicht irgendwann tatsächlich mal Flugzeuge gibt, ganz ohne Piloten an Bord, voll autonome Flugzeuge. Könntest du mit sowas leben oder ist das für dich eine Horrorvorstellung?
Naja, also aus Sicht von Hobbypiloten ist das natürlich eher eine Horrorvorstellung, weil es geht ja nicht nur ums in der Luft sein, sondern es geht ja auch ums selber Steuern. Und wie du es vorhin ja auch schon angesprochen hast, in so einem kleinen Leichtflugzeug, mit dem ich da unterwegs bin, da merkt man alle Ruderkräfte. Also und zwar ganz unmittelbar. Also da ist keine Hydraulik dazwischen geschaltet. Jedes Beschleunigen, Steigen, Sinken, die Kurven, wenn ich den Steuerknüppel nach rechts, nach links, nach vorne, hinten drücke, ziehe, das merkt man unmittelbar und man merkt eben die Kräfte, die da dann auf dieses Flugzeug wirken und genau das macht eben, also für mich zumindest, den Reiz des Selberfliegens auch aus.
Andrea Löffler, unsere Kollegin, Reporterin im Studio Wiesbaden, lernt gerade fliegen und das noch ganz analog.
HR Info, Netzwelt.
Es gibt es also noch das echte reine Fliegen, ohne viel Technik und fast völlig analog. Wir haben das gerade von Andrea Löffler gehört, die aktuell ihren Pilotenschein macht. Mit immer mehr elektronischen Systemen an Bord entwickelt sich eine ganz neue Gefahr. Flugzeuge könnten auch das Ziel von Hackern werden. Niklas Ahrens ist selbst erster Offizier. Er fliegt Langstreckenflüge von Airbus und er ist Leiter einer Arbeitsgruppe bei der Pilotengewerkschaft Cockpit, die sich unter anderem mit dem Thema IT-Sicherheit bei Flugzeugen beschäftigt. Ahrens fasst das Problem so zusammen.
Das große Problem ist, dass die meisten Flieger, die sich heutzutage in der Luft befinden, konzeptionell irgendwann in den 80ern, 90ern entstanden sind. Das heißt, in einer Zeit, wo von Konnektivität noch nicht so die Rede war, wie es aktuell der Fall ist. Und im Laufe der Zeit kamen halt immer mehr Schnittstellen dazu. Sprich, man hat wenn man sich das so vorstellt, in ein bestehendes System immer neue Verbindungen zur Außenwelt geschaffen, eben unter anderem auch, um erweiterte Kommunikation sicherzustellen, aber beispielsweise auch für erhöhten Passagierkomfort, wenn man das In-Flight-Wi-Fi betrachtet. Bei all diesen Systemen hat man jedoch zwar auf die Robustheit des Gesamtsystems, sprich auf die Ausfallsicherheit so ein bisschen geachtet, man hat jedoch im Laufe der Jahre nicht der IT-Security besondere Bedeutung beigemessen. Das heißt, man hat diese Systeme nicht unbedingt erweiterten Penetration-Testings, heißt das im Fachterminus, sprich gezielten Hackerangriffen unterworfen, einfach um zu schauen, welche Schwachstellen sich daraus ergeben können.
In Zeiten, in denen Flugzeuge im Prinzip also nur über Sprechfunk, bestenfalls noch über Satellitentelefon mit der Außenwelt verbunden waren, kam also niemand auf die Idee, ein Computersystem gegen Manipulation von außen zu schützen. Es ging eher darum, dass alle Systeme möglichst ausfallsicher waren. Heute, sagt Arendt, sei noch nicht mal das WLAN für den Passagier tatsächlich von den übrigen Bordsystemen physisch getrennt. Und erste Versuche von IT-Spezialisten hätten bereits Lücken aufgezeigt, sagt Arendt und berichtet von einer Konferenz im vergangenen Jahr. Ein Hacker berichtete dort, wie er das Avionik-System eines Flugzeugs manipuliert haben will.
Das Interessante daran, der Hacker hat frei zugänglich im Internet diverse Firmware- und Software-Files von diesem internen Avionik-System auf einem unverschlüsselten Server gefunden und durch Reverse Engineering, sprich durch Ausprobieren und Entwickeln, wie verhält sich ein System, ist es ihm dann gelungen, aufzuzeigen, dass es durchaus denkbar ist, über diverse Einfallstore, er nannte unter anderem auch das In-Flight-Wi-Fi, in Bordsysteme einzudringen.
Im Idealfall müssten Flugzeughersteller eigentlich die gesamte IT-Infrastruktur in den Flugzeugen neu konzipieren, um sie auch gegen Angriffe besser zu sichern. Doch das dürfte nicht von jetzt auf gleich passieren.
In den 80er Jahren war von In-Flight-Wi-Fi überhaupt noch nicht die Rede. Da gab es das Internet gerade in den Kinderschuhen. Und dass jeder Passagier mit seinem eigenen Gerät in irgendeiner Form von Netzwerk hängt, war undenkbar. Dementsprechend hat man da natürlich nicht dran gedacht. Man hat es dann allerdings versäumt, diese Systeme ausreichend zu überprüfen bzw. abzusichern. Man hat im Laufe der Jahre halt immer mehr Systeme miteinander vernetzt, ohne dieses Thema groß im Auge zu haben. Also wenn Sie so wollen, sind das heutzutage natürlich Altlasten, weil man bestehende Systeme, die einmal zertifiziert sind, und da ist auch das große Problem, weswegen das nicht so auf die Schnelle gemacht werden kann, versuchen Sie natürlich beizubehalten. Der Zertifizierungsaufwand, um ein System neu zu entwickeln, ist sowohl zeitlich als auch finanziell immens. Und das ist auch der Hauptgrund, warum das nicht getan wird.
Das war HR Info Netzwelt mit Udo Langenohl und
Roman Warschauer.
Zum Thema Probleme mit Hard- und Software an Bord von Flugzeugen. Zuletzt haben wir von Niklas Arendt, dem Leiter einer IT-Sicherheitsarbeitsgruppe bei der Pilotengewerkschaft Cockpit, gehört, dass es Lücken gibt in der IT-Sicherheit von Flugzeugen. HR Info Netzwelt, jede Woche neu als Podcast, auch in der ARD Audiothek. Und bleiben Sie neugierig.